Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Heinrich Gähler ist Briefträger in der Stadt Zürich. Der 35-Jährige verteilt die Post im Kreis 3. Von der Schlossgasse über die Briner bis zur Zweierstraße. Heinrich gilt als zuverlässig, zurückhaltend und eigen. Als er eines Morgens nicht zur Poststelle erscheint, macht man sich auf der Arbeit Sorgen. Wie sich herausstellen wird, zu Recht.
Das ist Mord im Männermilieu. Ein Podcast über Verbrechen an schwulen Männern der 50er und 60er Jahre und darüber, was sie auslösten. Mit Alexander Wenger und Michael Rüegg. Folge 3: Frühstück mit dem Mörder. Erinnern wir uns kurz an den Mord aus Folge 2. Im Prozess gegen den Täter im Jahr 1959 hat ein schwuler Zeuge ausgesagt. Er hatte Opfer und Täter zuvor zusammen gesehen. Der Mann war Mitglied des Kreises, der damals einzigen Organisation von schwulen Männern in Zürich. Dank erhielt der Zeuge für seine Mithilfe bei der Aufklärung nicht. Im Gegenteil, der heute 92-jährige Ernst Ostertag, damals Mitglied des Kreises und junger Lehrer in Zürich, erinnert sich.
Er hat ausgesagt als Zeuge und die Antwort war, Sie gehören ja auch dazu. Sie sind ja auch schwul. Sie haben ja sicher eben auch Minderjährige verführt, wie alle anderen. Und in der Zeitung stand sein voller Name.
Die öffentliche Bloßstellung und Verleumdung des einzigen Zeugen rissen tiefe Wunden in die schwule Gemeinschaft Zürichs. Man fühlte sich von Polizei und Justiz hintergangen. Der Kreis trat zusammen.
Der Beschluss von uns allen, inklusive dem Leiter des Kreises, Rolf Karl Mayer, der Beschluss war, jetzt keine Zusammenarbeit mehr mit der Polizei. Null. Wir bauen eine Mauer des Schweigens. Das war die einzige Möglichkeit, die wir hatten, uns zu wehren.
Zürichs einzige Schwulenorganisation beendet ihre Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei. Diese wiederum geht von nun an härter gegen das vor, was in der Öffentlichkeit als schwuler Sumpf dargestellt wird. Die Polizei will zeigen, dass sie Herrin der Lage ist. Sie tut dies, indem sie ein bereits länger bestehendes Instrument aus der Schublade zieht, das Homosexuellenregister. Ende der 1950er Jahre, nach dem zweiten Mord, bricht bei den Ordnungshütern eine Sammelwut aus. So viele Schwule wie möglich sollen polizeilich erfasst werden. Unter den Namen, die die Beamten sammeln, ist auch derjenige von Ernst Ostertag.
Im Sommer 1958 hat es bei mir morgens um 4:30 geläutet und vor der Wohnungstür standen zwei von der Sittenpolizei und haben an die Tür gehämmert, ich solle öffnen.
Ernst Ostertag lässt die Beamten hinein. Diese schauen sich in der Wohnung um. Ostertag fragt nach einem Durchsuchungsbeschluss. Die Polizisten haben keinen.
Und dann hatten sie gesagt, ja, wir mussten nachschauen, ob sie einen Strichjungen bei sich hatten. Es sind anonyme Briefe bei uns eingegangen, die besagen, sie verkehren mit minderjährigen Strichjungen.
Am selben Nachmittag muss er auf dem Polizeiposten vorbeigehen und dort ein Protokoll unterschreiben. Eine reine Formalität. Das Dokument bleibe bei der Sittenpolizei, wird ihm versichert. Ernst Ostertag erwähnt, dass er einen festen Freund habe. Dessen Namen, Röbi Rapp, nennt er allerdings nicht. Die Polizisten schlagen vor, er solle doch seinen festen Freund anrufen, damit dieser ihn auf dem Posten abhole.
Und ich glaubte diesem Kerl und ich war dumm genug, Röbi anzurufen. Und er kam nach seiner Arbeit und holte mich bei der Sitte ab.
Als Röbi Rapp ankommt, interessiert sich die Polizei auch für ihn.
Da sagt er, ja, wir müssen noch Ihre Personalien aufnehmen, aber Sie sehen, ich schreibe nichts und hielt die Hände in die Höhe. Ich schreibe nichts, geben Sie mir einfach Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnadresse und so weiter an. Das hat Röbi getan. Und wir dachten nicht daran, dass natürlich im Schrank irgendwo ein Tonband laufen würde. Aber das musste so gewesen sein.
Den Beweis dafür erhalten Ernst Ostertag und Röbi Rapp ein paar Jahre später.
Im Dezember 1961 geschieht ein weiterer Mord. Es ist Montagmorgen. Die Polizei steht vor der Parterre-Wohnung an der Erlachstraße 40 in Zürich. Die Tür ist verschlossen. Mit einem Zweitschlüssel öffnet die Polizei die Wohnung. Es ist dunkel, die Jalousien sind unten, die Vorhänge zu. Auf dem Boden liegt die Leiche des vermissten Briefträgers Heinrich Gähler, bedeckt mit einem Tuch. Der Fuß schaut hervor. Ein Polizist zieht das Tuch weg. Gähler liegt auf dem Bauch. Er trägt nur Slip und Leibchen, seine Hände sind mit einer Schnur auf dem Rücken gefesselt. Um seinen Hals ist eine Küchenschürze gespannt. Auf dem Teppich sind Blutflecken. Später stellt die Gerichtsmedizin fest, er wurde erdrosselt. Auf dem Tisch steht noch das Frühstück. Zu sehen sind ein brauner Krug mit Kaffee, ein weißer Krug mit Milch sowie ein Glas mit Zucker. Daneben zwei Tassen auf Untertellern und zwei Kaffeelöffel. Der Zopf auf dem Holzteller ist angeschnitten. Dazu eine unberührte Schachtel mit vier Cremeschnitten. Auf dem Geschirr werden später fremde Fingerabdrücke sichergestellt. Im Magen des Toten findet die Gerichtsmedizin das unverdaute Frühstück. Im WC entdeckt die Polizei eine Unterhose, die nicht dem Opfer gehört. Es fehlen mehrere Gegenstände, darunter eine Uhr, Jacken und ein Rasierapparat. Bei der Wohnungsdurchsuchung findet die Polizei Heinrich Gählers Agenda mit Adressen. Darin zahlreiche Vornamen von Männern. Einige sind mit einem X gekennzeichnet. Dazu mehrere Fotos von Männern. Die Polizei vermutet, dass er mit diesen Männern sexuelle Beziehungen pflegte. Die Polizei verortet die Täterschaft in Kreisen von Strichjungen und Homosexuellen. Sie beginnt, sein Umfeld zu überprüfen und befragt Arbeitskollegen, Nachbarn, Familie, Freunde, flüchtige Bekannte, Gesangskollegen aus dem Chor, Strichjungen, registrierte Homosexuelle und Besucher von schwulen Bars. 2289 Gespräche sind protokolliert. Die Presse wird aufmerksam auf den Fall. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet, Gähler habe wahllos Strichjungen übelster Sorte von der Straße in sein Wohnzimmer eingeladen. Eine Bekannte Gählers berichtet der Polizei von einem unbekannten Mann, der oft mit seinem Velo vorbeikam. Er hatte braunblonde Haare und trug Blue Jeans. Gähler habe ihr gegenüber von seinem Freund gesprochen, der beim Milchbuck wohne. Ein anderer Zeuge hat Gähler nachts am Paradeplatz beobachtet. Er sei in Begleitung eines ca. 28-jährigen Mannes gewesen. Dieser hatte schwarze Haare, leicht gewellt und nach hinten gekämmt. Eine weitere Zeugin sichtet Gähler im Café Java. Er war dort mit einem schlanken jungen Mann. Der Unbekannte trug einen grünen Pullover und sah verwahrlost aus. Wer hat Heinrich Gähler gefesselt und getötet? Die Polizei rekonstruiert die letzten 24 Stunden vor dem Mord. Samstagmorgen. Briefträger Gähler erscheint 10.50 Uhr auf der Poststelle, Er ist 40 Minuten zu spät. Das war ungewöhnlich. Ihm war anzumerken, dass er gefestet habe. Um 15 Uhr fährt Geller mit dem Velo zu einer Konditorei und kauft 4 Cremeschnitten. Die Inhaberin kennt ihn schon länger. Sie wird später aussagen, dass sie schon lange vermutet habe, dass es sich bei Geller um einen, Zitat, warmen handle. Er habe sich immer so fraulich benommen und beim Kauf von Patisserie oft erzählt, sein Schätzli komme zu Besuch. Die Cremeschnitten werden später unberührt in der Wohnung gefunden. «16 Uhr. Geller kauft im Lebensmittelgeschäft eine Büchse Ravioli und ein Tessiner Brot. 18.30 Uhr. Geller besucht eine Bekannte. Sie lädt ihn für Sonntag zum Mittagessen ein. Er sagt ab. 19 Uhr. Ein Taxifahrer fährt Geller um 4 Uhr nach Hause, gemeinsam mit einem unbekannten Mann. Dieser sei ungefähr 24 Jahre alt, 1,72 Meter groß und habe ein Narbengesicht. Sonntagmorgen. Geller kauft im Milchladen um 8.45 Uhr Quark, Milch, Butter und Zwieback. Um 10 Uhr taucht Geller zur Probe des Männerchors auf. Einem Gesangskollegen fällt auf, dass er außergewöhnlich bleich aussieht. 12.30 Uhr. Tramhaltestelle Zentral. Geller verabschiedet sich von einem Gesangskollegen. Er erzählt, er habe Besuch und müsse noch selber kochen. Er fährt mit dem Tram weg. 15 Uhr. Ein Nachbar beobachtet ihn, wie er von seiner Wohnung mit dem Velo wegfährt und 8 Minuten später wieder zurückkommt. Hier wird er zum letzten Mal lebend gesehen. Irgendwann danach muss er umgebracht worden sein. Am nächsten Tag wird die Leiche von Heinrich Geller gefunden. Die Polizei lädt Zeugen auf den Posten. Im Protokoll sind 5 Standardfragen formuliert. Erstens. Kannten Sie Heinrich Geller? Seit wann? Zweitens. Wussten Sie von dessen homosexueller Veranlagung? Drittens. Hatten Sie schon solche Beziehungen mit ihm? In Klammern. Solche Fragen nur an Personen stellen, die als homosexuell oder als Strichjungen bekannt sind oder sich als solche bekennen. Viertens. Ließ sich Heinrich Geller schlagen, knebeln oder plagen, um den Samenerguss zu erzielen? Eventuelle Schilderung der homosexuellen Handlung, Klammer, Sadist, Masochist. Fünftens. Kennen Sie Bekannte von Heinrich Geller? Welche? Einige Männer geben Auskunft zu gemeinsamen sexuellen Aktivitäten. So steht in den Akten: Manuel C. gegenseitig Geschlechtsteile gerieben. Karl N. abwichsen. Giuseppe M. Geller wollte ihn küssen, er habe abgewehrt. Raimund R. einen abreiben. Stefan K. in Gählers Zimmer gewesen, hatte aber keine Beziehung. Einige Männer reden mit der Polizei, andere schweigen. Resultat: kein Geständnis, keine heiße Spur. Der Mörder ist immer noch auf der Flucht.
Mit Einzelverhören bleibt die Stadtpolizei ohne Erfolg. Also weitet sie ihre Ermittlungen aus. Die Kripo greift aufs Homosexuellenregister zurück, das sie von der Sittenpolizei erhält. Inzwischen haben die Einträge stark zugenommen. Hausbesuche, wie bei Ernst Ostertag, waren nicht das einzige Mittel, um an Namen von Schwulen zu gelangen. Im Sommer 1960, ein Jahr vor dem dritten Mord, demjenigen an Heinrich Geller, führen Stadt- und Kantonspolizei eine gemeinsame Aktion unter dem Namen Punkt durch. 200 Polizisten kontrollieren 2 Lokale und 5 Parkanlagen. Das vordergründige Motiv: ein Schlag gegen das Strichermilieu. Es werden die Namen und Daten von 300 Männern aufgenommen. Im November darauf kommt es zu einer zweiten Großaktion, diesmal unter dem Namen Doppelpunkt. Die Polizei überprüft rund 260 Personen. Bei beiden Aktionen zusammen nimmt die Polizei fast 300 Männer mit auf die Wache. Viele von ihnen werden gezwungen, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Die Begründung: die Syphilis gehe um. Als Heinrich Gähler erdrosselt wird, besitzt die Stadtpolizei Personalien von rund 2000 Männern mit schwulen Neigungen, die in Zürich leben oder dort verkehren. Nun macht sie davon Gebrauch. Das muss auch Ernst Ostertag erfahren. In seinem Briefkasten findet er eine Postkarte. Er müsse zum Zweck einer Auskunftgabe zu einer genannten Uhrzeit bei der Kriminalpolizei erscheinen. Auch Ostertags Partner Rübi Rapp wird aufgeboten. Rübi wartet in einem Restaurant, während sein Freund Ernst auf den Posten der Kriminalpolizei geht.
Ja, dann gehe ich hin und da waren schon ganz viele Leute da, die ich zum Teil kannte, Leute aus dem Kreis. Da wusste ich genau, das ist eine Großaktion. Und ich kam in ein Zimmer und dann tönte mir entgegen, ja, wir wissen, dass Sie schwul sind, es hat keinen Sinn, dass Sie zu leugnen haben. Sie haben ein Protokoll hier unterschrieben.
Es ist das Protokoll von 1958, das, so wurde ihm damals versprochen, bei der Sittenpolizei verbleiben sollte. Worum es eigentlich gehe, will Ernst Ostertag wissen.
Sie wissen doch genau, es ist ein Mordfall geschehen, diesen Gähler. Und darum geht es. Dann habe ich sofort gesagt, auf meiner Karte steht Zweck Auskunftgabe. Was wollen Sie von mir hören? Und er hat sofort gesagt, das geht Sie gar nicht an. Wir wollen, dass Sie dieses Protokoll unterschreiben.
In dem neuen Protokoll steht, dass Ernst Ostertag schwul und Mitglied des Kreises sei. Ostertag ist wütend und verweigert die Unterschrift.
Und da kamen zwei Polizisten hinein und die sind neben mich gestanden, haben mir die Arme nach hinten gedrückt. Und der andere hat mir mit der Faust aufs Kinn geschlagen, dass mein Kopf an die Wand knallte. Und sie haben mich so festgehalten wie in einem Schraubstock.
Dann drohen die Beamten, den Lehrer auf dem Posten festzuhalten.
Sie können unterschreiben, dann lassen wir Sie los. Oder wir haben das Recht, Sie 24 Stunden bei uns zu behalten. Dann kommen Sie bei uns in den Keller. Ich werde morgen Ihre Schule anrufen und sagen, wo sie sind und warum.
Ernst Ostertag ist außer sich. Erst der Wortbruch der Sitte, nun die Erpressung durch die Kriminalpolizei. Ernst Ostertag unterschreibt auch dieses Protokoll. Danach wird er wieder mit Gewalt dazu gezwungen, seine Fingerabdrücke abzugeben.
Ich bin rausgegangen, ich war so wütend. Und dann war da ein Brunnen, ich versuchte meine Hände zu waschen, bis ich dann in großes Gelächter ausbrach. Ich kam mir vor wie die Lady Macbeth. My hands smell of blood. Und sie will sie immer wieder waschen. So kam ich mir vor.
Mit großer Wut im Bauch suchen Ostertag und Rapp danach das Büro des Kreises auf. Der Rechtsanwalt der Vereinigung interveniert umgehend bei der Stadtpolizei. Diese stellt die Aktion ein. Doch es ist bereits zu spät. Ein paar Wochen danach machen an Ernst Ostertags Schule Gerüchte die Runde. Der Lehrer und Schulleiter, so heißt es, sei ein Schwuler. Von nun an muss Ostertag noch mehr aufpassen, nicht einmal den Anschein eines Verdachts zu erwecken.
Am Schluss steht die Polizei ratlos da. 16 Monate hat sie ermittelt und über 2200 Menschen befragt. Erfolglos. Im März 1963 sistiert sie den Fall. Im Schlussbericht mutmaßt die Polizei, dass es wohl ein Beziehungsdelikt gewesen sei. Gähler habe einen Unbekannten zur Befriedigung seines abnormen Triebes heimlich in sein Zimmer genommen. Der Mörder habe ihn getötet und sich an seinen Wertsachen bereichert. Vermutlich sei es ein Ausländer gewesen, der dann nachts heimlich mit dem Diebesgut über die Landesgrenze verschwand. Eine reine Spekulation. Wer wirklich mit Heinrich Gähler das letzte Frühstück gegessen hat, ist bis heute ein Geheimnis.
Der Mord mag bis heute ungelöst bleiben. Das Vorgehen der Polizei hat jedoch Spuren hinterlassen. Ernst Ostertag fasst nach seiner Gewalterfahrung mit der Zürcher Polizei einen Beschluss.
Hier muss groß verändert werden. Das geht nicht so weiter. Und ich habe mir geschworen, ich werde das in meinem Leben noch erreichen. dass sich das alles ändert. Das will ich erreichen und werde es auch tun.
Ernst Ostertag und sein Partner Rübi Rapp werden zu Lebzeiten noch so manche andere Veränderung erwirken. Doch ihr erstes Ziel, die Abschaffung des Schwulenregisters, erreichen sie knapp 10 Jahre später. 1978 gibt die Stadtpolizei Zürich ihre Praxis auf, Daten von Homosexuellen gezielt zu sammeln. Der kriminalpolizeiliche Nutzeffekt des Registers, schreibt der Stadtrat, sei gering gewesen. Gebracht hat der Aufwand also nichts als Ärger, Wut und Leid bei den Betroffenen. 2015 wollen 2 Zürcher Stadtparlamentarier wissen, ob das Homosexuellenregister noch existiere. Nein, antwortet der Stadtrat, alle Bestände seien vernichtet worden. Doch stimmt dies wirklich? Bei den Recherchen zum Fall Heinrich Gähler stoßen wir auf eine Liste mit Namen und Adressen von 1135 Männern im Alter zwischen 18 und 38 Jahren. Es ist ein Auszug des Homosexuellenregisters von 1961, der noch immer im Archiv liegt. Hätte der Mord an Heinrich Gähler vielleicht gelöst werden können, wenn die Polizei nicht derart repressiv gegen die schwule Szene vorgegangen wäre? Es werden noch 3 weitere Morde geschehen, über die wir in den kommenden Folgen berichten werden. Eines ist sicher: Bei keinem von ihnen spielte für die Aufklärung das polizeiliche Schwulenregister eine Rolle.
Das war Mord im Männermilieu. Hören Sie in der nächsten Folge: Das Telefon klingelt in der Wohnung von Werner Seifert. Immer und immer wieder. Am Apparat der Bruder. Werner ist nicht zu einer Verabredung erschienen. Was der Bruder nicht weiß: Werner Seifert liegt tot im Wohnzimmer, eingeklemmt unter dem Sofa.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie sind bereits Mitglied? Dann Dankeschön. Und falls nicht, lernen Sie uns kennen. Wir sind komplett werbefrei und werden von unseren Mitgliedern und Abonnentinnen finanziert. Unter republik.ch/hallo erhalten Sie für 21 Tage einen kostenlosen Zugang zu allen Artikeln und Podcasts auf republik.ch, in der Republik-App und als Newsletter.